Hallo und herzlich willkommen in einer weiteren Folge des Geld- und Bier-Podcasts. Dominik, ich freue mich sehr, dich begrüßen zu dürfen. Bevor wir loslegen, wie immer der Hinweis, dass alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachahmen gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Plus auch noch ein wichtiger Hinweis, wenn wir hier mögliche Underlyings besprechen, dann ist es die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass wir zumindest über das Vehikel des MSCI World oder direkt daran beteiligt sind. Das also die beiden Hinweise und damit, Dominik, Prost und ja,
Prost, mein Lieber.
Lass uns loslegen. Letzte Woche kamen ja die Inflationszahlen herein. Und die kamen heißer als erwartet herein. Also ich habe jetzt die genauen Daten jetzt nicht da. Ich weiß nur, die Year-to-Year von 2,9 auf 3% angestiegen. Ansonsten noch die Kerninflation hat sich leicht erhöht auf 3,3% und. Also ja, Auswirkungen auf die Geldpolitik kann das haben, denke ich. Du hast das ja wieder mal richtig predicted. Was ist deine Meinung zu den endgültigen Zahlen?
Ja, was soll ich sagen? Also ich möchte nicht sagen, ich habe es ja gewusst oder ich habe es ja gesagt, aber ja, ist mein Baseline-Szenario gewesen, ne, dass wir heißer als erwartet reinkommen. Also mich hat es ja wirklich verwundert, dass eigentlich alle Analysten quer durch die Bank mit sinkenden Zahlen gerechnet haben. Ich habe mich da wieder mal gegen den Strom gestellt und hatte recht, zum Glück. Ja, mich wundert es ehrlich gesagt nicht, also Donald Trump hat jetzt gesagt, er möchte Zinsen zwar auf Null senken. Ich sage halt immer, ich weiß nicht, wie er das macht, will ohne Inflation, in ein inflationäres Umfeld hinein, ohne die Inflation weiter anzufachen. Ich würde es nicht machen, weil es den Mittelstand noch mehr belastet. Wenn er es trotzdem wirklich machen sollte, entgegen meiner Warnung, die er nicht hört, also dann ja, bin ich halt gespannt, wie es im Mittelstand damit geht. Und glaube halt, dass es dann sehr, sehr schwierig wird, aber Elon Musk hat auch gesagt, es wird tendenziell inflationär werden jetzt in der nächsten Zeit und das unterschreibe ich absolut und denke, dass wir da weiter inflationären Druck haben und dementsprechend fühle ich mich halt mit Edelmetallen auch sehr wohl.
Ja, aber im Endeffekt bedeutet der Inflation auch steigende Zinsen und zumindest für den Goldpreis sind steigende Zinsen ja nicht unbedingt.
Das ist eben die Frage, ne? Also ich generell gebe ich dir recht, dass man höhere Inflation mit steigenden Zinsen bekämpfen muss. Wenn Donald Trump sagt, er möchte Zinsen senken, dann ist das halt diametral zu dem. Also dann würde man halt sagen.
Ja, aber bis 2026, wir haben gerade vorher geplaudert, ist ja noch für Jerome Powell im Amt. Da kann der Donald Trump sich auf den Kopf stellen und Purzelbäume schlagen.
Genau.
Das wird nicht funktionieren.
Genau, also wenn der liebe Jerome sagt, wir bleiben bei den Zinsen so, wie sie sind, was er derzeit tut. Ja, es ist halt eine Pause. Ich weiß halt nicht, ob wir dann weiter cutten können. Es kommt wirklich auf die Inflation drauf an, aufs Umfeld. Ich glaube halt, dass es schwieriger wird. Ich glaube, dass wir die Talsohle fast erreicht haben mit den Rate Cuts in Amerika zumindest und auch in Europa. Da denke ich, dass wir mit 25, maximal 50 Basispunkten noch rechnen können nach unten, aber dass wir dann den Boden haben.
Den Boden, um dann wieder nach oben zu steigen.
Ich rechne mit einer zweiten Inflationswelle. Du kennst meine Theorie.
Ja.
Und da bin ich weiterhin stark der Meinung. Also Deglobalisierung wirkt intrinsisch inflationär. China, BRICS etc., Handelskrieg, Zölle, das sind alles inflationäre Dinge und da denke ich schon, dass wir wieder ansteigen werden, stark.
Ja. Ein bisschen ruhiger ist es ja geworden um Donald Trump, beziehungsweise kann man gar nicht sagen, ein bisschen ruhiger, sondern die Börse nimmt jetzt einfach nicht jedes Dekret und jede Aussage, legt sie mir auf die Waagschale, wie es noch in den ersten Tagen der Amtszeit war. Ist das die Ruhe vor dem nächsten Sturm deiner Meinung nach oder ist das... Ja, normalerweise sagt man so, nach 100 Tagen Präsidentschaft hat sich die Börse, interessiert die Börse der Präsident relativ wenig.
Ich glaube, es kann keiner richtig einschätzen.
Ja.
Ich glaube, es ist zum ersten Mal, also unter einem Präsidenten Donald Trump ist es so unsicher, und das meine ich jetzt gar nicht wirklich zwingend negativ, aber du kannst es halt wirklich nicht mehr prognostizieren, weil das kann in alle Richtungen gehen. Du hast halt vorher immer gewusst, ja, der geht vielleicht in die Richtung, ist da ein bisschen ein Hardliner und da vielleicht ein bisschen softer, der vertritt die und die Thesen. Bei Donald Trump weißt du halt nie, was der aus der Tasche rauszieht, vor allem mit Elon Musk im Hintergrund, der ja auch, sehr frei entscheidet, die Puls gesteuert ist. ja, es ist wirklich schwer.
Aber da sind wir ja bei einem wichtigen Punkt. Ich habe das eigentlich, wollte ich das als letzten Punkt haben, aber jetzt, ich ziehe es jetzt vor, weil es super dazu passt. Ich habe hier ein Zitat vom Ford-Chef, der sagt mehr oder weniger oder beklagt die Kosten und das Chaos unter Trump. Und zwar sagt dieser, also Donald Trump, habe viel darüber gesprochen, die US-Autoindustrie zu stärken, sagte Ford-Chef Jim Farley bei einer Finanzkonferenz und fügte hinzu, bisher sehen wir jede Menge Kosten und viel Chaos. Ich glaube nicht nur, dass das auf die Autoindustrie zutrifft, sondern auf einige Industriesparten. Und ich glaube auch, dass das die große Gefahr ist, weil das, was die Wirtschaft eigentlich will, ist predictable zu sein und wirklich das vorausplanen zu können. Und ich glaube, dass das halt immer schwerer wird und dass das halt schon der US-Wirtschaft auch im Endeffekt schaden wird.
Also ist ein wichtiger Punkt, den du sagst, der absolut richtig ist, den ich unterschreibe, ist Planungssicherheit, ist für die Wirtschaft sehr wichtig.
Ja.
Zum Beispiel, wenn du halt ein stabiles Zinsumfeld hast, um planen zu können, ein stabiles Inflationsumfeld, das ist halt für die Wirtschaft wirklich gut, um wirklich mit den Kosten gut haushalten zu können, planen zu können. Da ist Donald Trump sicher ein bisschen ein Chaosfaktor. Ich glaube aber trotzdem, und Elon Musk hat es letztens auch gesagt, ich weiß nicht genau, wie er es machen will, die Inflation ist 2026 nicht mehr vorhanden. Ich weiß nicht, ob er das halten kann. Aber
Bertigret.
Ja, Bertigret abgeschrieben, gibt es nicht mehr. Es darf einfach keiner drüber schreiben, dann ist sie weg. Aber ich glaube schon, also gerade das mit der Autoindustrie, was du ansprichst, glaube ich, dass das umsetzbar ist und dass das auch umsetzen kann, weil er einfach Europa zum Absatzmarkt erklärt und sagt, Europa, ihr kauft jetzt einfach, ich sage jetzt irgendwas, 300.000 Chevrolet jedes Monat, keine Ahnung. Und ich glaube schon, dass er da den Hebel hat, das umzusetzen. Und so den Absatzmarkt nach Europa erweitern kann, das glaube ich schon.
Das bezweifle ich ein wenig. Wenn er es schlau machen würde, würde ich das unterschreiben. Da es nicht schlau macht, sondern mit Druck, glaube ich, das weniger. Und dann kommen Gegenzölle und Gegenzölle. Also da glaube ich eher das Gegenteil, das passieren wird.
Ja, ich weiß nicht, ich traue halt einem Scholz nicht zu, dass der nur annähernd so eine Hebelwirkung hat wie ein Donald Trump. Also
naja, über das brauchen wir nicht diskutieren, da bin ich ja vollkommen bei dir. Ja. Aber ich glaube nicht, dass sich Europa 300.000 Chevrolets aufs Auge drucken lässt, plus Strafsteuern, plus sonst irgendwas. Also da müssen wir schon sehr demütig dann sein.
Also ja, das sind wir ja. Ich meine, wenn er dann sagt, okay, dann lösen wir den NATO-Pakt auf und ich beschütze euch nicht mehr, keine Ahnung, dann ich trete aus der NATO aus, ihr könnt euch da selber irgendwie verteidigen gegen Russland oder was anderes. Oder ihr nehmt 300.000 Chevrolets.
Ja. Wie gesagt, das ist, also ich glaube, dass das großes Gebelle ist und nichts dahinter im Moment. Das sieht man auch an den Zöllen bei Kanada und Mexiko, die ja aufgehoben sind, jetzt vorübergehend. Ich bin schon gespannt, wenn die 30 Tage rum sind,
ja,
was dann passieren wird. Also ich glaube,
ja, wobei das Gebelle, da muss ich jetzt widersprechen, weil ich meine, was er schon geschafft hat, ist, dass beide Länder 10.000 Soldaten an die Grenze schicken zur Grenzbewachung.
Ja.
Also ich meine, das hat schon was gebracht, ne?
Die Drohung. Ja, die Drohung hat was gebracht. Das hätte man wahrscheinlich auch anders schaffen können.
Das mag sein.
Aber ich sage nicht, dass alles schlecht ist, was er macht. Ich sage nur, ich glaube, dass ich halt vorsichtig sein muss, wenn ich immer zu Bälle und dann zurückruder. Und im Prinzip macht er das Zurückrudern. Er sagt halt, ja, ihr habt das und das eingeführt und deswegen pausieren wir sie jetzt 30 Tage. Okay, was ist jetzt, wenn die das alles erledigt haben? Sind dann die Zölle vom Tisch oder nicht? Es gibt keine Zölle gegen Europa, wenn wir 300.000 Chevrolets nehmen. Ja, aber dann ist ja das relativ einfach für die Staaten zu lösen. Also das ist jetzt für Mexiko, weder für Mexiko noch für Kanada die große Herausforderung, dem nachzukommen.
Überhaupt
also viel
nicht,
aber, hat er da nicht
aber
gewonnen.
Er hat halt, also ich sehe es irgendwie so, dass er versucht, mit der Tür ins Haus zu fallen, extrem plakativ, mit extremen Forderungen, dann 3 Schritte zurückzugehen. Er hat aber 4 Schritte vorgemacht und geht nur 3 zurück. Und somit hat er netto 1 Schritt nach vorne gewonnen. So sehe ich. Ob das eine gute Taktik ist oder nicht, das kann man alles in Frage stellen.
Also ja. Das ist, also ich weiß nicht, ob das dann notwendig ist, dass ich so mit der Tür ins Haus falle, wenn ich dann sage,
das weiß
ist
ich
wie,
auch
wenn nicht. Ich, wie wenn ich einen Banküberfall mache und dann sage ich, hätte ganz Wechselgeld. Ja, das ist, also ja, für mich ist er sowieso geisteskrank, aber ich meine, keine Frage, ich sage jetzt auch definitiv nicht, dass er, dass alles, was er macht, schlecht ist, ganz im Gegenteil, er macht schon gute Sachen.
Ich finde auch einiges gut.
Ich finde, er ist ein guter Dealmaker und so weiter und so fort. Ich glaube halt nur, dass es eine sehr, sehr auf Kurzfristigkeit basierende Politik ist und nichts Nachhaltiges dahinter ist. Ja, wir haben jetzt dasselbe mit dem Deutschministerium. Jetzt auch heute Schlagzeilen kamen raus. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Asche über mein Haupt. Normalerweise versuche ich immer die Quelle zu nennen. Man hat in der Atombehörde jede Menge Beamte rausgeschmissen und 2 Tage später hat man wieder zurückgerudert und hat sie zurückgeholt, weil man gar nicht gewusst hat, was die machen. Also da denke ich mir doch, ja, das mag alles in der Presse gut ankommen und Elon Musk mit seinen Doge und wieder dort 700 Leute und dort 240 Leute, aber vielleicht sollte ich ja mal 2 Gänge zurückschalten, sollte mir genau anschauen, brauche ich diese Leute, weil da ist man jetzt nach 2 Tagen draufgekommen, dass man es braucht. Ich bin mir sicher, man hat auch schon Leute rausgehört, wo man nach 3-4 Monaten draufkommt, dass man es braucht und dann wird man sie nicht mehr zurückbekommen. Also das ist halt eine Politik, die ich ja kurzfristig, Ankündigungspolitik und auch wirklich dann erste Umsetzungen zu machen, auch mit diesen Dekreten, alles wunderbar, alles hervorragend, aber mir fehlt da irgendwo erstens mal eine Strategie dahinter und zweitens die langfristige Perspektive.
Ja, ich kann, das muss ich ganz ehrlich sagen, ganz schwer einschätzen.
Ja, natürlich auch, ja.
Was das für langfristige Auswirkungen haben wird. Ich gebe da recht, dass es ein bisschen chaotisch wirkt und dass es ein bisschen so aus der Hüfte rausgeschossen wirkt. Da bin ich absolut bei dir. Ich halte so einen radikalen Schnitt jetzt nicht grundlegend für einen falschen Weg, sondern ich finde das sogar gut, dass man radikal durchgreift.
Aber durchdacht radikal.
Ja, genau. Es geht vielleicht ein bisschen zu schnell, da gebe ich da recht, und ein bisschen zu undurchdacht. Aber ich finde, der Weg ist der richtige. Und ich glaube, das ist irgendwie so eine Pareto-Prinzip-Sache, wo man sagt, okay, man versucht halt jetzt mal 80% radikal und das beste Ergebnis zu erzielen. Ja.
Ja, ich bin da eh bei dir.
Also am Ende wird es die Zeit zeigen, ne?
Ja, absolut. Ja, du wirst es am Ende der Präsidentschaft oder vielleicht danach erst sehen. Also das wird sich jetzt, ich bin der Meinung, wenn ich jetzt 30% der Beamten raushauen, wirst du es wahrscheinlich nicht gleich merken.
Ich glaube auch.
Ja, aber du wirst es dann wahrscheinlich doch in 4-5 Jahren merken, wenn dir wirklich die strukturellen Probleme dann in die Oberfläche kommen.
Also ich meine, nur mal 30% rauszuhauen, ich würde eher ganze Ministerien auflassen, oder? Millet hat es zum Beispiel so gemacht, dass er sagt, er hat den Menschen wieder, jetzt klingt ganz übertrieben gesagt, vereinheitlicht, ne? Mhm. Er hat diese ganzen Sonderstellungen aufgehoben. Jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt auch wieder irgendein Beispiel, blinde Leute werden jetzt wieder gleich behandelt wie Normalsehende. Und der hat halt diese ganzen Sonderboni, Sonderstellungen in der Gesellschaft aufgehoben und somit fehlt der ganze bürokratische Aufwand weg, das zu administrieren. Mhm. Und wenn du halt diese Sonderstellungen, keine Ahnung, alleinerziehende Mütter und Mütter mit zwei Kindern und Mütter mit ausländischem Vater und was weiß ich was, Das muss man halt dann, wenn man das alles sagt, okay, das sind einfach alles Leute aus der normalen Mitte der Gesellschaft, dann brauchst du halt diese ganze Bürokratie nicht mehr. Und das hat Millet zum Beispiel gemacht, was halt sehr, sehr groß Anklang findet in der Bevölkerung. Da ist die Bevölkerung, weil wir da auch schon mal drüber geredet haben übrigens, weil wir beide der Meinung sind, dass die Bevölkerung halt nicht wirklich ist, das mitzutragen, die Einschnitte, die damit kommen müssen, den Schmerz zuerst einmal zu tragen, um auf einen besseren Weg zu kommen. Und da sind die Argentinier, Millet hat, glaube ich, 92% an Rating für Zustimmung. Da sind sie schon bereit, aber gut, die kommen halt von ganz weit unten. Also richtig, ja. Das ist halt schon ein Unterschied. Und deshalb sage ich, uns muss es erst schlecht genug gehen in Europa, bevor die Veränderung wirklich zugelassen wird.
Aber da braucht man noch.
Ja, ich glaube auch, dass man
ein, zwei Jahrzehnte vielleicht.
Wer weiß, ja.
Also das ist ein schleichender Prozess. Ne?
Ja.
Ich meine, ja, man sieht es in manchen Bereichen natürlich schon ordentlich, keine Frage, aber definitiv. Ja, ist auf jeden Fall was uns, glaube ich, die Jahre begleiten wird. Wir werden immer wieder darüber diskutieren können.
Na, das Schöne ist, er füllt die ganze Zeit unseren Podcast. Also uns geht nie was zum Reden aus. Also wir haben immer ein Thema, solange Donald an der Macht ist, werden wir immer was zum Reden haben. Ob er jetzt Grönland annektiert oder...
Ja.
Keine Ahnung.
Genau, ja. Also super, dann gehen wir gleich zum zweiten Punkt, wenn der dazu passt. Die ganzen entlassenen Beamten werden nämlich offensichtlich vom Arbeitsmarkt aufgesaugt, weil der zeigt schon Stärke. Da muss man ganz offen sagen, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sehr, sehr robust sind. Also das deutet nicht auf Schwäche im Arbeitsmarkt hin. Ja, und dass es durchaus einen starken Arbeitsmarkt gibt, der positive Effekte auf die Wirtschaft hat, aber natürlich auf Lohninflation und damit wieder positiv für die Konsumausgaben ist und das so, dass das Schwungrad doch am Halten trägt. Trotzdem passt alles hinten und vorne nicht zusammen. Ne?
Ich muss sagen, das hat mich komplett überrascht. Ja. Das hat mich auch am falschen Fuß erwischt, muss ich sagen, weil ich eigentlich mit was komplett anderem gerechnet habe. Mhm. Was mich noch am meisten überrascht hat, waren die von Non-Farm Payrolls, also die Jobs, die exklusive der Agrarindustrie, also außerhalb der Landwirtschaft, dass die Stärke gezeigt haben. Also das hat mich komplett überrascht, weil ich angenommen hätte, die Non-Farm Payrolls sind die letzten 18 Monate komplett underreported worden in der Biden-Administration und jedes Monat nachher immer rauf revidiert worden. Das ist quasi, man hat das Reading besser dargestellt, als es ist und nächstes Monat, wenn es keinen mehr interessiert hat, hat man es dann korrigiert. Ja. Ne? Und deshalb habe ich angenommen, dass jetzt das erste Mal unter dem neuen Regime von Trump, dass man da quasi zur Wahrheit zurückkehrt und gleich die richtigen Zahlen reportet. Aber dann hätte es eigentlich komplett schlecht ausschauen müssen und das war es nicht.
Das war jetzt ein Wortwitz.
Echt?
Trump und zur Wahrheit zurückkehren. Also. Nein, Spaß. Okay. Ja, nein, du hast recht, ja.
Also ich weiß auch noch ehrlich gesagt gar nicht genau, wie ich es deuten soll. Es hat mich wirklich schwer überrascht. Am falschen Fuß auch erwischt irgendwo. Ja, wie siehst du das?
Ja, ich bin da jetzt nicht ganz so firm darin wie du. Ich finde halt, es passt halt alles hinten und vorne nicht mehr zusammen. Wir haben einen starken Arbeitsmarkt. Eigentlich sollte der Arbeitsmarkt schwach werden oder schwächer sein.
Ja.
Das ist offensichtlich nicht der Fall. Die Frage ist halt, die Frage, die mich beschäftigt, und auch darüber haben wir schon ein paar Mal in diesem Podcast gesprochen, ist der Konsum der Amerikaner.
Ja.
Wie wird der finanziert? Und wird der jetzt durch die 47. Kreditkarte finanziert? Ja. Oder wird das dann einmal irgendwann nachhaltig? Ich glaube nicht, dass das irgendwann nachhaltig wird. Und deswegen glaube ich, dass das ja natürlich wie auf Drogen nach oben geht. Aber halt irgendwann muss da auch, ich weiß nicht, wie man das lösen kann.
Genau, das hat eine Grenze. Ja. Das wird nicht mehr mit der 47., sondern mittlerweile mit der 48. Kreditkarte finanziert. Ja. Die Konsumschulden steigen ins Unermessliche, die steigen auch weiter an. Und wen wundert's, weil die durchschnittlichen Zinsen auf Kreditkartenschulden in Amerika liegen bei 24-27%.
Das ist absoluter Wahnsinn.
24-27% ja. Schulden.
Das sitzt man bei uns im Häfen.
Das ist, also, wie willst du denn da wieder rauskommen?
Das geht gar nicht. Das ist unmöglich.
Das geht ja wirklich nicht, ne? Und da sind noch keine Car-Loans drinnen, die auch explodieren. Ja. Und, also, die Schuldenberge wachsen beim Privaten an, extrem, auch beim Staat. Der ganze Schuldenberg explodiert in den USA. Und das führt irgendwann zur Insolvenz des Konsumenten und zur Rückgang des Absatzmarktes und damit zu Arbeitslosenzahlen, ja. Steigenden.
Absolut.
Bei den Arbeitslosenzahlen muss man eins noch dazu sagen, das habe ich vorher vergessen. Man muss ein bisschen granularer reinschauen. Und zwar, das war ein großes Thema die letzten 3-4 Jahre, und zwar, wie viele Jobs ein Amerikaner hat im Schnitt. Und das ist extrem in die Höhe gegangen. Also da gibt es super Graphen, können wir dann vielleicht einblenden, die wirklich zeigen, wie die Anzahl der Jobs pro Person raufgeht. Also die Leute haben 2, 3, teilweise 4 Jobs, um teilweise ihren Haushalt finanzieren zu können, eben auch wegen den Schulden. Und deshalb ein gutes Arbeitsmarkt-Reading, weiß ich nicht, also wenn du nur auf die Anzahl der geschaffenen Stellen schaust, dann wundert mich das nicht, weil wenn eine Person jetzt 3 Jobs hat, blöd gesagt, dann gibt's natürlich mehr Stellen, die besetzt werden, ja. Aber trotzdem hast du halt nicht mehr Workforce Participation ja. Rate zum Beispiel, ja. Und auch nicht mehr Arbeitskraft. Ne?
Ja, so ist das.
Also das muss man wirklich granularer beachten ein bisschen.
Ja, absolut. Da muss man immer ins Detail gehen in diesen Zahlen. Deswegen bin ich froh, dass ich Menschen wie dich habe, die das für mich erledigen. Aber es ist definitiv was wichtig ist. Und ich glaube, wir werden es, oder wo sagst du, wenn wir jetzt ein bisschen schon in Richtung Zukunft sind und wenn wir sagen, es kommt eine Rezession, wo, an welcher Zahl würdest du es festmachen oder welche Zahl, glaubst du, triggert als erste und bucht Warnungen aus?
Also ich finde, wir haben getriggert, und das vor ein paar Wochen, und zwar mit der inversen Yield Curve, also mit der Reinversion der Zinsstrukturkurve in den positiven Bereich wieder. Ich mache es immer fest an den 10-jährigen Staatsanleihen minus den 2-jährigen Staatsanleihen in den USA, und da sind wir jetzt im positiven Bereich, und das war bis jetzt, ich glaube, 98% oder 90%iger Indikator, Vorhersagestärke, mit 6-monatiger Vorlaufzeit für eine Rezession.
Ja, plus so invertiert wie jetzt war es ja noch nicht.
Genau, wir sind eine Rekordinvertierung gewesen. Erstens in der Tiefe, also in der Amplitude der Inversion, und in der Länge, in der Dauer. Wir waren fast 900 Tage invertiert, glaube ich. Es scheiden sich die Geister, es wird darüber gestritten und durchgenommen, ob das wirklich eine Aussagekraft hat, wie schlimm die Rezession wird. Die Tendenz geht eher dahin, dass man sagt, ja, es hat eine Aussagekraft. Das ist aber nicht eindeutig nachweisbar empirisch. Ich gehe auch davon aus, dass es irgendwo eine Aussagekraft haben wird. Also ich rechne halt schon wirklich mit einer harten Rezession, wenn nicht sogar mit so einer Situation wie 1929 leider. Also ich glaube schon, dass da eine sehr harte Zeit auf uns zukommen wird, die man versuchen wird, mit neuen Schulden zuzugleistern. Und ich glaube, das reitet uns halt noch tiefer in die Kacke.
Ja, Weltwirtschaftskrise 2.0.
Ja. Ich denke schon, dass uns das bevorsteht, weil wenn ich mal das Geldsystem anschaue, wie das halt inflationiert und entwertet. Also, was wir Gelder drucken und die Schulden von den USA, das ist ja irgendwann kauft das kein Schwein mehr. Und irgendwann musst du halt den Dollar abwerten. Jetzt werden die Leute immer lauter, die sagen, was soll wirklich den Goldbestand reevaluieren? Also, was wir schon auch geredet haben, wenn die Goldzertifikate. Und wenn man dann auf einmal $15.000 Gold hat, dann möchte ich auch nicht wissen, was da los ist auf der Welt, weil dann ist der Dollar per se wertlos, weil er hyperinflationiert dann. Also das geht ja dann alles auf den Mittelstand, und entweder geht das im Bürgerkrieg oder ich habe keine Ahnung. Aber
ja, das wäre mein fürchterliches Szenario, ist, glaube ich, weniger in Richtung Weltkrieg, sondern mehr in Richtung Bürgerkrieg, ja. Leider. Ja. Definitiv.
Ich weiß auch nicht, wie man das schaffen könnte. Und da finde ich eben auch den Ansatz von Elon Musk am besten, der sich halt wirklich an Milton Friedman hält und sagt, Inflation kommt vom Government Deficit, also vom Deficit Spending. Und er versucht halt auch den Staat zu verschlanken, Musk. Er versucht jetzt wirklich radikal abzubauen. Ob er es richtig macht oder ob es einen anderen Weg gibt, der besser wäre, das möchte ich gar nicht beurteilen, weil ich es nicht weiß. Aber ich glaube, dass die Verschlankung des Staates zwingend notwendig ist und die Ausgaben runter müssen.
Absolut. Also da bin ich auch beim Elon hundertprozentig. Ja. Also das ist die Art und Weise. Ich habe nur die Art und Weise kritisiert, dass das halt meiner Meinung nach nicht geht. Aber das ist vollkommen richtig. Also, und ich glaube, dass es gar nicht so schwer wäre. Also ich weiß jetzt nicht, ich glaube Lettland, oder irgendein Land im Norden oben, da kann man sich sogar digital scheiden lassen. Also kann man alles digital. Also, ob das jetzt alles gut ist oder alles schlecht ist, ist ja auch dahingestellt. Aber ich brauche dafür keine Beamten mehr, ich brauche dafür keinen Termin mehr und so weiter und so fort. Und ich verstehe nicht, warum so eine Sache so lang dauert bei uns. Ja, ich meine, wir sind in Österreich eh eigentlich ganz okay mit der ID Austria. Da kann man eh schon viel machen, keine Frage, aber da geht noch viel, viel mehr. Ja, und damit würdest du den Staat automatisch entschlacken. Und jetzt gerade, glaube ich, ist auch eine Generation, es ist ja nicht nur überall so, die Boomer-Generation gibt es auch bei den Beamten, die jetzt in Pension geht und die einfach nicht mehr zu ersetzen, ja, würde per se schon halt schon viel helfen.
Absolut richtig, ja, bin ich bei dir. Die Jobs gehören weg, also die muss man halt. Das Problem ist halt, was machst du dann mit den Leuten? Also wir sind ja auch eine alternde Nation von der Geburtenrate her. Jeder kennt diese Kurve. Ja. Das ist halt auch schwierig. Immer mehr Eltern, alternde Leute, Gesellschaft und Pensionsthema. Ich meine, da müssen wir jetzt wieder weiter ausholen. Ja, vielleicht nochmal, um auf deine Frage von vorher zurückzukommen. Also ich sehe die inverse Zinsstrukturkurve da als ersten ausschlaggebenden Indikator, der wirklich stichhaltig ist. Die SAM-Rule hat zusätzlich getriggert von Claudia Sam, der Indikator von einer US-Ökonomin.
Wobei die das ein bisschen revidiert hat selbst sogar.
Genau, die hat das revidiert. Sie hat gemeint, der Indikator wurde damals geschaffen. Das kann man so heute nicht mehr sagen, weil die Arbeitslosenzahlen anders reinspielen und so. Ich glaube trotzdem, dass der Indikator noch eine gute Aussagekraft hat, eine Prognosekraft hat, würde mich aber trotzdem auch auf die Zinsstrukturkurve mehr verlassen. Und am Ende werden es dann die Arbeitslosenzahlen irgendwann zeigen, wenn man dann wirklich irgendwann so ehrlich reportet, dass man sagt, okay, wie viele Amerikaner haben jetzt wirklich wie viele Jobs und wie viele Leute sind wirklich arbeitslos. Ich denke halt, dass es zunehmen wird und die Rezession wird kommen. Also ich sehe es unausweichlich eigentlich.
Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Earnings, ich glaube die kommende Woche ist Walmart Earnings und solche. Okay. Also ich glaube auch, dass du sehr sehr schnell an den Earnings der großen Einzelhandelsriesen sehen wirst, vor allem an den Umsätzen und die im Vergleich zu stellen zu den eher Billigshops. Ja, also die Walmart ist ja relativ teuer und wenn du es im Vergleich stellst zu einem Penny Shop oder so, wo es ja auch Dollar Tree General, glaube ich, ist so ein eher günstiger Shop, wenn mich nicht alles täuscht, weiß ich jetzt nicht genau, aber wenn man das und wenn man das in Verbindung steht, glaube ich, kannst du da, glaube ich, sehr schnell sehen, wo geht das Geld, wo gehen die Umsätze hin.
Das ist ein super spannender Indikator. Ich habe von dem auch einmal gelesen letztens und die Überstellung ist absolut intelligent, dass ich schaue, können die Leute überhaupt noch bei Costco einkaufen oder müssen die eben zu Dollar Tree General gehen, quasi in den 1-Euro-Shop, um sich dort einzukleiden oder was auch immer. Genau. Ja. Und das stimmt nämlich, die Zahlen gehen rauf. Ich habe die jetzt nicht genau im Kopf, die Charts. Aber da habe ich darüber was gelesen, dass die genau in die Richtung gehen, was du gerade sagst. Ne?
Ja, und das ist auch ein Vorbote. Ja. Was aber im Fall einer Rezession, glaube ich, ganz gut laufen wird, ist der Faktor Gold. Ja, wir haben eine Rallye gesehen jetzt da die letzten Wochen, die sensationell ist. Wir waren ganz knapp vor den 3.000 US-Dollar. Ich glaube, wir waren auf 2.943, wenn man es richtig notiert hat. Weiß jetzt
ja, nicht im genau. Future auf 80, glaube ich.
Oder im Future auf 80, ja. Was siehst du bei Gold und schaffen wir die 3000 zu überwinden, beziehungsweise wie prediktest du, wir haben im Vorgespräch ja schon ein bisschen drüber geplaudert, aber wie prediktest du die Zukunft von Gold so ein bisschen?
Ja, mein Lieblingsthema.
Da gibt es übrigens noch was, da werden wir uns am Ende dieses Podcasts, werden wir euch noch was erzählen zu diesem Thema. Ja,
ja, das gute alte Gold macht genau das, was es machen soll. Es ist halt die Gabel gerade in schwierigen Zeiten. Ein großer Bestandteil meines Portfolios, der das ganze Portfolio auch sehr gerade hält. Wäre eine wahnsinnige Performance. Also seit dem Ausbruch über 2000 Dollar sind wir auf 2009 quasi senkrecht drauf. Mit einer kleinen, kurzen Bullenflagge. Ich weiß gar nicht mehr, wo die war, bei 2,4, 2,5 oder so. Aber ja, straight bis zu 3000 hinauf und jetzt mit einem eher doch stärkeren Abverkauf am Freitag. Wobei, stärkerer Abverkauf ist ja auch ein Blödsinn. Ne? Aber kleiner Rücksetzer, sagen wir mal, ein kleiner Tipp nach unten. Was ich halt wirklich, wirklich extrem finde, und ich bin ja da wirklich extrem granular im Research, ne? Ist der physische Druck. Also ich schaue mir wirklich die Comics-Auslieferungen an, was da wirklich an Barren ausgeliefert wird. Das hast du noch nicht gesehen. Historisch einmalig. Wir sind jetzt im Februar-Kontrakt, im Auslieferungsmonat. Und wenn man es aufs ganze Jahr rechnet, also wenn man jetzt jedes Jahr hernimmt, wie viele Kontrakte ausgeliefert wurden, dann sind wir jetzt im Februar 2025 schon auf Rekordhoch, historisch. Mhm. Wir haben jetzt im Februar so viel Gold ausgeliefert pro Jahr, wie sonst noch nie historisch. Es ist unglaublich. Also die Auslieferungszahlen, der Average-Schnitt für den Februar-Kontrakt ist dreimal so hoch wie der Durchschnitt.
Wahnsinn.
Also die Leute rennen zu Gold, das hast du noch nicht gesehen. Das ist wirklich ein Bankrun in Wahrheit.
Ja, aber ich glaube nicht, dass es schon die Retail-Anleger sind.
Nein, genau. Also das ist wirklich noch hauptsächlich Central Bank Buying und große Commercials. Retail hat Costco leergeräumt derzeit und die koreanische Nationalbank oder so, ist offline gegangen, weil zu viele Fragen wegen Gold da waren, zu viele Anfragen auf der Homepage. Unglaublich, also der Run ist arg. Ich denke, dass wir die 3000 jetzt sehen, also ich glaube, wir haben sie eigentlich schon gesehen mit 2880. Vielleicht gehen wir nächste Woche wirklich noch auf 3000, aber ich glaube, dass wir da jetzt konsolidieren. Also ich glaube, wir sehen eine Bärenflagge, was auch notwendig wäre, aber da bist du der Charttechniker, der das besser beurteilen kann. Aber ich glaube, dann machen wir jetzt eine kurze Pause, Seitwärtskonsolidierung, vielleicht leicht absackend und dann schießen wir weiter drauf.
Ja, also in der Regel ist es so, dass die 3000, die psychologisch wichtige Marke, schon kurz überschritten wird, okay, um so noch ein bisschen die Retail-Anleger eben reinzulocken, sozusagen. Und dann wird es eventuell ein bisschen abverkauft. Ich sehe es auch so, ich sehe es halt so aus charttechnischer Sicht, wir haben ja jetzt hier eine Fahnenstange eindeutig. Absolut, ja, wir haben eine Fahnenstange und die muss ich jetzt mal konsolidieren. Und je länger sich die konsolidiert, umso besser. Das heißt, ich rechne hier jetzt nicht unbedingt mit einer Bärenflagge, die sich in zwei Wochen ausgebildet und der nächste Ausbruch kommt, sondern das kann durchaus über 2, 3, 4, 5 Monate jetzt gehen, dass sich der Preis auf hohem Niveau konsolidiert. Das wäre auch gesund nach so einem Anstieg. Und dann der nächste Ausbruch aus dieser Bärenflagge wäre halt super zu traden. Also das ist eher so.
Es wäre gesund, dass sie länger konsolidiert, da gebe ich dir recht. Ich sehe es nur nicht, weil ich sehe den physischen Druck nicht zurückgehen. Und wenn der gleich bleibt, weiß ich halt auch nicht, wie das lange konsolidieren soll. Ich meine, in Wahrheit haben wir ja bei 2000 eine Seitwärtskonsolidierung über 4 Jahre gesehen. Ne?
Ja.
Also das war ja eigentlich auch eine Seitwärtskonsolidierungsphase, die 4 Jahre gedauert hat, um jetzt eben bis auf 3000 auszubrechen.
Ja, Fidschi-Pferlartig.
50%.
Ja.
Man muss abwarten, aber also mein Kursziel war ja 3000 bis 3300 dieses Jahr. Da sind wir jetzt eigentlich schon drin im Februar. Ich traue mich halt nicht höher gehen.
Ja, Moment. Ah. 3000 haben wir noch nicht gesehen. Ich muss da jetzt ganz, ganz
jetzt
genau
sein. Jetzt wieder ganz genau. Jetzt wieder ganz genau, der Kollege.
Ah ja, oder hallo.
Ah, verstehe. So läuft es dann, okay. Eine 3,3% Inflationstage, die reicht mir auch nicht mit 3,5. Nein, ist in Ordnung. Du hast ja recht. Aber ja, es ist wirklich die Frage, wie das geopolitisch auch weitergeht, ob man jetzt Gold wirklich revaluiert, um die US-Schulden teilweise zu tilgen und ob solche Fantasien wirklich wahr werden, weil dann kannst du auch $15,000 Gold haben von einem auf den anderen Tag, wenn es eine Revaluierung gibt. Ich halte es halt für unwahrscheinlich nach wie vor, aber wer weiß schon, was heutzutage realistisch ist und was nicht. Ne?
Ja, du kannst es nicht wissen.
Ich weiß nur, dass ich Bullish Gold bin. Also.
Ja, also definitiv. Also aus charttechnischer Sicht wäre es halt vernünftiger, wenn es wirklich eine längere Seitwärtsphase kommt. Fundamental gebe ich da auch recht. Also die Charts, die du auch in deiner Gruppe immer wieder postest, entsprechen nicht dem, dass es lange dauern wird.
Ja.
Absolut. Aber am Ende entscheidet der Markt natürlich. Kommen wir vielleicht noch zur kleinen Schwester von Gold, zu Silber. Da haben wir jetzt am Freitag einen sensationellen Ausbruch gesehen, der allerdings nur bis zum Handelsstart der US-Börsen überraschenderweise, wie kann man sowas sagen, aber da hingekommen ist. Dieser Ausbruch wäre natürlich fantastisch gewesen. Jetzt ist es eher ein bisschen bearish zu sehen, weil wir natürlich eine Kerze produziert haben, einen Inverted Hammer, der natürlich nicht gut ist.
Die ist kritisch, ja.
Aber ich glaube trotzdem, dass auch da so viel Druck drauf ist und da sind wir wieder entfernt vom All-Time-High noch sehr, sehr weit entfernt. Das ist bei $50, glaube ich.
Ja, ja.
Also da ist ja noch mehr Druck drauf, glaube ich, wie bei Gold.
Absolut. Also da brodelt der Kessel. Da sind wir komplett unterdrückt. Ich habe es letzte Woche erklärt in der Gruppe mit Spoofing-Attacken, weil ich eine sehr schön abgefangen habe, zufällig, wo 259 Kontrakte in den Markt gelegt wurden, um den Preis bei $33 zu deckeln. Da sieht man wirklich ganz schön, wie solche Manipulationsversuche vor sich gehen im Futures-Markt. Es ist auch jetzt der Ausbruch über die $33 wunderschön passiert und um 15.30 Uhr Punkt genau ist das Ganze wieder runtergeklopft worden mit magischer Hand. Also ich muss, Entschuldigung der Ausdruck, aber mir geht's wirklich schon am Arsch. Ich bin so bullish Silber und ich habe da wirklich große Positionen und werde da die ganze Zeit wieder runtergeklopft. Ich war sogar gehebelt im Markt drinnen und habe da dementsprechend dann ein bisschen Geld verloren. Und das ist halt einfach nur anstrengend, wenn es da die ganze Zeit runter manipuliert wird. Und die Manipulation kann man ja nachweisen. Ist nicht so, als würde ich mir das ausdenken.
Ja.
Also du kannst dir diese Spoofing-Attacken mit JP Morgan, ist ja verklagt worden für 920 Millionen Strafe wegen Edelmetallmarktmanipulation, eben mit Spoofing-Attacken, Deutsche Bank genauso 10 Millionen, die dürfen am Edelmetallmarkt nicht mehr teilnehmen im Handel teilweise. Also das ist halt einfach anstrengend. Ne? Und da frage ich halt auch immer, wo ist meine Gerechtigkeit? Ne? Also alle Immobilienanleger schreien immer, schafft es die KIM-Verordnung ab, wir können, sonst müssen wir gebailoutet werden, aber wer bailoutet mich, wenn's da die ganze Zeit manipuliert wird? Ne?
Ja.
Aber gut, genug geraunzt. Wir sehen physische Nachfrage, die extrem stark ist, auch so stark wie noch nie, auch in den Silberkontrakten, und Silber ist doch viel explosiver als Gold. Also wenn, wie du richtig sagst, Silber ist unterm All-Time-High, ist bei $33, All-Time Highs nominal bei 50 und inflationsadjustiert bei $147. Das heißt, wenn du es real rechnest, inflationsadjustiert, müssten wir auf $150 gehen, um eigentlich ein reales, inflationsbereinigtes, nach Kaufkraftparität bereinigtes All-Time High zu machen. Ist das unmöglich? Ich sage nein. Aber wir sollten zuerst mal die $50 abholen, bevor wir über 150 reden.
Das ist richtig. Ja.
Aber es kann explosiv werden, vor allem wenn es Short Squeezes gibt und wir sehen das zum Beispiel im SLI, dass die Borrowing Fee in die Höhe geht. Die ist jetzt wieder runtergekommen, aber die war auf 16%. Und der Druck kommt von allen Seiten und der physische Druck ist das, was den Markt am Ende zerstören wird und die Preisfindungsmechanismen freisetzen wird. Und wenn Silber in die wahre Preisfindung übergeht, dann gibt es Kerzen nach oben, die haben wir so selten gesehen bei einem Anleihen.
Absolut, meine Ansicht. Ja, absolut, ja. Wir haben ja vorher drüber plaudert, sehe ich auch so. Ich bin auch im Silbermarkt bullish. Das haben wir auch am Anfang des Podcasts erwähnt, dass wir da einen Bias haben natürlich. Das ist ganz klar. Für mich hat sich am Freitag eine Opportunität aufgegeben. Wir haben auch im Vorgespräch darüber gesprochen. Das ist Hecla Mining.
Ja.
Ist jetzt kein reiner Silberproduzent, aber es gibt meiner Meinung nach oder keinen reinen Silberproduzenten ohnehin nicht.
Genau.
Aber Hecla schaut für mich wirklich, wirklich stark aus, ist am Freitag auf 15% nach unten geprügelt worden. Ich habe jetzt noch nicht genau herausgefunden, warum das war. Die Earnings waren am Donnerstag, die ja von den Earnings per Share schlechter ausgefallen, trotzdem noch profitabel. Der Umsatz ist ein bisschen gestiegen. Ich habe auch irgendwo eine Kleinigkeit gelesen, dass es eine Kapitalerhöhung gibt, die nicht gut angekommen ist. Aber wenn ich mal Hecla charttechnisch anschaue, ist das, ja, wir laufen auf eine Unterstützungszone zu bei roundabout 4,80, 5. Es gibt auch so ein bisschen ein nach oben steigendes Unterstützungsniveau, das wäre dann vielleicht schon bei 5,20. Momentan stehen wir bei 5,44 und es gibt schon einen großen Widerstand bei 7,40, aber gut, wenn ich von 5,40 bis 7,40 laufe, dann bin ich schon hochzufrieden.
Ja.
Also beide Tipp würde ich jetzt da noch nicht sagen, aber weil es halt eine riesen rote Kerze nach unten ist, aber wenn sich die mal Zeichen der Bodenbildung zeigt, kann man da definitiv mal nachinvestieren in meinem Fall. Ich bin schon in Hecla Mining investiert.
Ja. Ja, also ich habe Hecla Mining jetzt in meinem Portfolio nicht drinnen, eine der wenigen Minen, die ich eigentlich nicht abgebildet habe. Hat einfach nur den Grund, weil sie mir zu groß ist, von der Marktkapitalisierung her, ist halt ein größerer Player. Dementsprechend auch ein bisschen träger als kleinere, aber das ist halt wieder mit einem anderen Risikolevel und Risikoexposure dann versehen. Hecla Mining, absolut stabile, gute Aktie, kann man absolut handeln. Ich habe es halt nicht drin. Ich freue mich auf jeden Fall extrem auf die jetzt anstehende Berichtssaison. Barrick Gold hat begonnen, hat sehr ein tolles Ergebnis gezeichnet und ganz ehrlich, welche Goldmine bei oder eben auch Silbermine bei 2900 Spot Gold und bei $33 Silber keine Umsatzsteigerungen hat, die können sowieso, da gehört das Board gefeuert.
Absolut, ja.
Also, wenn Barrick Gold schlechte Zahlen reportet hätte, dann musste ich wirklich fragen, was ist da im Management los, weil die haben All-In Sustaining Kosten von $1,600, $1,800 und der Spotpreis ist bei 2900.
Ja.
Und da ist Marge drin genug. Und das Schöne ist halt, bei den ganz sogenannten Royalty-Streaming-Unternehmen ist das Ganze noch geiler. Also da gibt es ja wirklich auch Firmen, die ich groß positioniert bin in meinem Depot, wo man für $400, $500 die Unze einkauft und man hat jetzt 2900 Spot. Ne?
Ja.
Und das bei 99% Eigenkapital, ohne Kredite, ohne Schulden und mit 27 Leuten in der Firma bei 5 Milliarden Umsatz.
Ja.
Das sind halt die Truppengeld, ja, in so einem Umfeld. Und genau, dementsprechend schaue ich jetzt sehr, sehr positiv auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen hin. Auch im Silberbereich denke ich, dass wir da eigentlich gute Zahlen sehen sollten. Es wurde sehr viel zugekauft bei den Minenunternehmen. Also es gibt viele Mergers and Acquisitions teilweise, die das ein bisschen in Stocken bringen können. Aber generell sehe ich alles, was unter 15, also was 15% gibt, sehe ich zu dem Zeitpunkt als Kaufkurs.
Ja, absolut. Was mir an Hecla Mining halt gefällt, die meisten Silberminen sind halt in einem politisch risikoreichen Gebiet.
Ja.
Und das ist bei Hecla halt in Amerika und in den USA Minen, also das ist relativ klar, dass da nicht großartig viel passieren kann.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man gerade im Bergbau wirklich gut drauf schauen muss. Welche Jurisdiction habe ich? Jurisdiction Risk. Also wo bin ich unterwegs? Und ich sage immer, im Südkongo eine Mine zu betreiben, ist halt was anderes als in Amerika,
ja,
und oder in Australien.
Ja.
Und da muss ich halt wirklich Jurisdiction Risk einplanen. Und diese Mine im Südkongo jetzt, stellvertretend für alles andere, was schlechtes Jurisdiction-Risiko hat, stellvertretend, ist halt, es ist dort schwierig und deshalb müssen die eine Überrendite machen. Die muss 20-30% machen, dass sie sich vom Risiko her überhaupt auszahlt, dort rein zu investieren.
Ja.
Und dementsprechend muss man da auch schauen, also es gibt halt nicht nur eine Asset-Klassen-Diversifikation, sondern eben auch eine Jurisdiction-Risk-Diversification.
Ja.
Und da muss ich schauen, dass ich Tier-A-Jurisdiktionen, Tier-B und Tier-C drinnen habe und dann einen Mix draus mache.
Ja, absolut. Sehe ich genauso. Ja, hast du zu Gold und Silber noch was zu ergänzen?
Du, wie gesagt, also ich kann wirklich nur auf die physische Nachfrage hindeuten. Das ist das, auf das ich wirklich schauen würde, wenn ich Interesse hätte an dem. Und wenn ich gar kein Gold im Depot hätte, dann würde ich wirklich sagen, würde ich schauen, dass ich aber Goldmünzen zusammensammeln kann. Natürlich keine Anlageberatung, ich würde es so machen. Ich habe natürlich Exposure, also brauche ich das nicht mehr tun. Und ja, das war's eigentlich.
Wo liegt das?
Kann ich das sagen? Mein Gold-Exposure liegt bei circa 30% vom Depot physisch.
Nein, ich meine örtlich.
Ach so.
Soll ich dich mal besuchen kommen?
Ja, du kannst mich besuchen. Du kannst mich sehr gern besuchen kommen.
Genau. Ich habe weder Gold noch Silber daheim, nur zur Info. Ja?
Ich auch nicht.
Okay, dann komme ich nicht. Nein, Spaß beiseite. Okay, einen Punkt habe ich noch mitgebracht. Du hast es schon angesprochen. Ich habe nämlich in der vergangenen Woche auch eine sehr rege Diskussion mit einem Immobilienbesitzer gehabt, also ja. Mehrere Immobilien in Ostösterreich. Und ich sehe bei diesen Menschen, ich glaube, wir haben auch schon mal drüber geplaudert, persönlich bin mir jetzt nicht ganz sicher, das Risiko noch nicht angekommen.
Ja.
Also es ist unfassbar, mit welchem Risiko da vorgegangen wird und jetzt noch nachgekauft wird, obwohl man eh schon fast am Anschlag ist. Also ich glaube, da kommt eine große Welle auch in Europa zu. Wenn wie du sagst, die zweite Inflationswelle kommt, dann sehe ich da schon, glaube ich, sehr, sehr viele Immobilien am Markt landen, weil die Banken da einfach nicht mehr zuschauen werden.
Ja, sehe ich exakt wie du. Und ich rede mit sehr vielen Immobilieninvestoren, die mich alle für verrückt erklären, weil die sagen, ja, der Markt ist tief, einkaufen. Oder wie es der Hörhan immer sagt, Schnappy Times, der jetzt wieder breit zugreift, der Investmentpunk. Ich muss sagen, dem kann ich so ja nichts abgewinnen. Ich bin der andere Mann. Ich sage, die Talsohle ist noch nicht erreicht. Und wir sehen da noch weiterfallende Kurse fallen in einem weiter inflationären Umfeld, wenn es eine zweite Welle geben sollte. Ich rechne ja mit einer Stagflation, also stagnierender Wirtschaft und inflationärer Umfeld. Und in einer Stagflation ist Gold die beste Assetklasse, empirisch mit 22%, knapp drüber. Und Immobilien machen eine Nullrendite, real gerechnet, in einer Stagflation. Das sind jetzt empirische Daten. Ob das wieder so kommt, weiß man nicht.
Aber
das ist, was die Historie sagt. Und das Problem, was ich auf uns zukommen sehe, das ist ein Problem, was so eigentlich noch nie wirklich da gewesen ist. Und zwar, wenn es eine zweite Inflationswelle gibt, dann wird es ein Problem geben, dass die Mieter den Mieten mit können. Deine Immobilie ist immer nur so gut, wenn dein Mieter den Kredit mitfinanzieren kann.
Ja.
Wenn du jetzt variabel finanziert bist und dein Kredit steigt in die Höhe, weil der Euribor steigt und somit deine Finanzierungskosten steigen, dann musst du das irgendwie mitgeben. Du musst das ja mit Erhöhungen den Mietern weitergeben, dass du keine Differenz hast, kein Delta, das du auffüllen musst. Und ich glaube, dass der Mieter nicht mehr mit kann, weil der Mieter ist die Mittelschicht und ich glaube, dass der so austrocknet, dass es nicht mehr geht. Und wenn das kommt, dann glaube ich eben wirklich an soziale Übergriffe von der Politik, dass man sagt, man zieht einen Mietpreisdeckel ein oder so. Ich sage nicht, dass es kommt. Ich sage, das Risiko wird höher.
Nee.
Diese sozialistischen Verteilungen, die da reinkommen, glaube ich, dass der Anteil höher werden wird. Und es wird teilweise jetzt auch schon diskutiert mit Neos und Schwarz, glaube ich, dass da irgendwas kommen soll. Ich sehe das halt kritisch und ich würde mich da nicht darauf verlassen, dass der Mieter da wirklich mit kann.
Absolut. Und ich glaube auch, dass die letzte Inflationswelle, und da würde ich auch gerne mit dir drüber plaudern, ja, eine Inflationswelle war, die von Energieseiten her sehr kam. Ja, also wir haben ja dann plötzlich sehr, sehr hohe Energiepreise gehabt, die ohnehin größtenteils der Mieter zu tragen hat. Ja, ich glaube, dass das bei der zweiten Welle anders sein wird. Ja, wie siehst du das?
Ich sehe es ähnlich. Ich glaube, dass wir... Also ich sehe es so, dass es eine intrinsische Inflationswelle ist, die im System intrinsisch verankert ist, wo alles steigt einfach. Es steigt einfach alles mit Basiskonsumgüter, alles mögliche. Lebensmittel steigen mit. Wie du richtig sagst, die letzte Wahl getrieben von Energie. Das fällt jetzt vielleicht weg, dafür steigt alles gemeinsam. Und wenn es dann zusätzlich nochmal knallt mit Energie, dann hast du halt den Super-GAU, ne? Das Potenzial gibt's ja auch.
Ja.
Wenn man in die 70er, 80er Jahre schaut, dann waren die zweite und die dritte Welle getrieben von Ölpreisschocks. Und wenn man da jetzt wirklich sagt, okay, die BRICS-Staaten oder der politische Osten lehnt sich in einem Handelskrieg gegen Donald Trump auf und auf einmal gibt es am Energiemarkt ein komplettes Problem. Amerika wäre es relativ wurscht, die sind mit Energie versorgt, vor allem mit Kanada und so weiter, mit den eigenen Ölvorkommen. Wir bleiben komplett auf der Strecke in Europa.
Ja.
Und das sehe ich halt schon schwierig.
Sehe ich auch so. Und deswegen ist es verwunderlich, dass es noch immer so viele Immobilieninvestoren gibt, die da wirklich auf Kante genäht sind.
Ja.
Und das kann ich nicht nachvollziehen. Also ich war eine sehr angeregte Diskussion. Ich habe auch viel mitgenommen. Kann das auch nachvollziehen, dass jetzt natürlich, klar, die Inflation wird dann auch die Preise für Immobilien in die Höhe treiben. Da bin ich schon voll und ganz dabei. Aber es wird dann mir in dem Fall nicht viel nutzen, wenn ich vielleicht höhere Immobilienpreise habe, wenn Immobilien en masse auf den Markt kommen, weil alle gleichzeitig umfallen. Dann wird ja. das die Inflation aus den Immobilienpreisen jetzt nicht gravierend viel wegmachen, weil dann ist dann Druck einfach der Abgabedruck so hoch, dass der Preis automatisch fallen wird.
Richtig.
Und dann bin ich doppelt im Arsch.
Und vor allem eine Bank hat auch nicht als Spezialisierung die Verwertung von Immobilien. Das ist das sind sie keine Spezialisten. Die wollen das dann, die schreiben 30% ab, hauen das aus den Büchern das Risiko und fertig ist die Sache. Ne?
Absolut.
Eins möchte ich vielleicht noch klarstellen, das soll jetzt nicht wirklich verallgemeinern, dass der ganze Markt so ausschaut und für jeden Investor das so gilt. Ich sage halt, dass es gibt in jedem Markt gibt's Chancen und es gibt in jedem Markt und in jedem Marktumfeld gibt es Investoren, die es schaffen trotzdem. Und ich kenne Immobilienunternehmer, die greifen zu und die machen Schnäppchen nach Schnäppchen. Aber weil die das teilweise off-Market kaufen, selber extrem effizient renovieren können und dann super
flippen
können.
Keine Frage, ja.
Die Leute gibt's, die jetzt super, super Geschäfte machen. Ich glaube halt generell, dass es noch nicht der Boden ist. Aber man kann in jedem Marktumfeld Geld verdienen.
Absolut. Und ich darf halt nicht overleveragen. Das ist das Hauptproblem.
Genau. Das sage ich auch immer. Ich muss schauen, dass euer Loan-to-Value besser dasteht. Ich darf eben nicht, wie du sagst, auf Kante nähen, weil ich habe dann auch keinen Risikopolster mehr. Wenn irgendwas schief geht, wenn ein Mieter ausfällt und ich kann ihn nicht mehr nachbesetzen, weil ich meine Wohnung im 6. Bezirk halt für 1800 warm, meine 40 Quadratmeter nicht mehr vermietet kriege, wen wundert's, dann
wird schwierig.
Dann muss ich halt selber den Kredit zahlen oder ich verkaufe die Wohnung oder was auch immer. Aber
absolut, ja. Ja. Super. War eine coole Folge. Nach meinem Bierbegelstand sind wir fertig. Nach deinem können wir noch ein bisschen plaudern. Also falls du noch Themen hast.
Also das liegt wahrscheinlich daran, das spiele ich halt wieder, wer richtig liegt mit seinen Predictions 2025. Für mich könnte die Folge noch viel länger dauern. Ich verstehe, dass du schon fertig bist. Aber okay. Ja, am Ende des Jahres wird abgerechnet.
Richtig, abgerechnet wird zum Schluss.
Genau. Ja,
absolut.
Na, Thomas, danke dir wieder für die Folge, war ein tolles Gespräch. Und vielleicht zum Abschluss noch, wollen wir noch was verkünden?
Ja, das auf jeden Fall. Der Dominik und ich haben nämlich was ganz Spannendes geplant, jetzt habe ich zugemacht. Ich habe schon die Arbeit eingestellt. Wir laden zumindest alle ein, die im Osten Österreichs zu Hause sind. Aber es lohnt sich natürlich auch dafür, weiter anzureisen. Wir werden nämlich eine Edelmetall-Masterclass machen gemeinsam. Das Ganze wird stattfinden am 22. März von 10 bis ungefähr 17, 18 Uhr. Das Ganze wird in Wien stattfinden und vielleicht plauder mal kurz über deine Blöcke, Dominik. Du hast Marktanalyse, wie entstehen Bullmärkte in Edelmetallen. Da wird es empirische Daten geben, da wird es wirtschaftliche Faktoren geben, Risk on, Risk off und Marktzyklen, Angebot und Nachfrage verstehen, die Rolle von BRICS und Deglobalisierung, worüber wir auch blenden, da wirst du im Detail drauf eingehen und das wirklich genau analysieren. Und COMEX, LBMA und Short-Manipulation wird es dazu in diesem Kapitel gehen.
Genau, also ich werde wirklich ganz ins Detail gehen, meine Insights da preisgeben, wie analysiere ich den Markt, wie komme ich zu meinen Positionen, von was gehe ich aus, wie wird der Preis manipuliert und wie wird sich das Ganze auflösen in Zukunft und wie können wir da Kapital draus schlagen. Und ich bin da wirklich, also ich bin jetzt 14 Jahre am Markt insgesamt generell und die letzten 4 Jahre intensiv im Research bei Edelmetallen drinnen. Das ist auch meine mit Abstand größte Position im Portfolio und, Entschuldigung, das wird sie auch bleiben für einen gewissen Zeitraum, weil ich da einfach Chancen sehe, die es so historisch einmalig gibt. Wir sehen den Goldanstieg, der geht den Weg vor. Das Schöne ist, einem richtigen Goldanstieg geht Silber immer hinten nach im Bullenmarkt. Zumindest ist es so empirisch bewiesen. Und auf den spekuliere ich stark. Und wie ich mich da aufstelle, wird genau in dem Workshop dann an euch weitergegeben.
Absolut. Du brauchst auch über die Portfoliostruktur über die richtige. Also ganz, ganz viele Sachen. Mein Teil wird dann sein, die technische Analyse und Trading-Strategien daraus zu entwickeln. Das heißt, wie kann ich nicht nur als Investor, sondern auch als Trader erfolgreich sein? Wir werden Chart-Analyse machen von Gold und Silber selbst, von Explorern. Wir werden Breakout-Setups, Bullen- und Bärenflaggen, von denen wir jetzt schon gesprochen haben, durchbesprechen, Momentum-Strategien und Mean-Reversion-Strategien. Das wird der eine Teil sein. Und im letzten Teil werden wir dann auch noch das Thema Optionen auf Gold-ETFs und Minenaktien ansprechen, was ja auch durchaus sein kann, wenn man es schlau macht. Optionen bergen natürlich auch immer große Gefahren, klarerweise. Aber wenn man es schlau macht, wie kann ich zum Beispiel mit der Warren Buffett-Strategie viel günstiger einkaufen als der Gesamtmarkt? Wie kann ich mit einer Optionsstrategie zusätzliche Dividende auf Gold, jetzt Dividende das falsche Wort, aber zusätzlich Gold ein bisschen lukrativer machen und wie kann ich mit einer speziellen Optionsstrategie Swing traden auf das alles. Das alles werden wir euch erklären, wie gesagt, am 22.03. in Wien. Das Ganze wird im Wiener im 22. Bezirk sein. Alle Infos dazu, Zeitplan und dergleichen mehr findet ihr auf der Website, die wir natürlich in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes verlinken. Und ja, Tickets gibt's bei dir, Dominik. Ja. Das heißt, wenn man dann unten auf Buchen klickt, gibt's eine Mail an den Dominik einfach mit euren Rechnungsdaten. Ihr bekommt dann die Rechnung und das Ticket von Dominik zugesendet. Das Ganze ist keine Massenveranstaltung. Wir haben es auf 30 Plätze limitiert und das ganz bewusst. Und wer ganz besonders schnell ist, der kann sich das Early Bird Angebot sichern. Das ist nämlich noch speziell.
Genau. Ich freue mich richtig über das Event, weil es ein richtig holistischer Ansatz ist in meinen Augen. Also wir haben nicht nur von mir halt diese Expertise zu den Märkten, wie man das wirklich auch als Investor langfristig aufbaut, wie man sein Portfolio strukturiert, sondern eben auch von der Trading-Seite. Wie kann ich das im Swing-Trading machen oder wie kann ich das eben mit Optionen darstellen? Und da bin ich natürlich nicht der Spezialist, da ist es der Thomas. Und ich freue mich ganz riesig über die Kooperation, Thomas, dass wir das auf die Beine stellen.
Freue ich mich auch.
Ja. Und das wird sicher ein super geiler Workshop.
Absolut. Also wir sind selbst begeistert vom Inhalt und ich hoffe, du auch. Also schau einfach gern vorbei. Den Link findest du in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Und damit sagen wir wie immer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir freuen uns, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. In diesem Sinne. Ciao, ciao.
Tschüss.